sich Frieden.
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.
Tja, schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Das ist jetzt die Dezemberausgabe 2024 von Peace on Air. Und unser Thema heute heißt Landwirtschaft und Frieden. Wir sind hier auch ziemlich viele im Studio. Mehr können wir gar nicht mehr sein bei der Größe des Studios. Und werden versuchen, jetzt 60 Minuten lang oder nur noch 59 Minuten uns genau diesem Thema zu nähern. Vielen Dank, Reinhold Thiel bewegt die Regler und hoffentlich ohne zu patzen. Am Mikrofon ist Lothar Häuson und wir haben zwei Studiogäste, die viel kompetenter sind bei diesem Thema, als wir es wären. Und von daher herzlichen Dank, dass ihr heute gekommen seid. Fangen wir an mit einer kurzen Vorstellung. Tanja.
Ja, hallo, mein Name ist Tanja Holzschuh und ich bin Biolandwirtin. Ich bin aber ursprünglich, komme ich nicht aus der Landwirtschaft. Ich habe mich ganz aktiv dafür entschieden. Ich habe Landwirtschaft dann studiert. Es war so die Idee des biologischen Landbaus, die mich interessiert hat und die mir plötzlich dieses Thema so nahe gebracht hat. Dann habe ich angefangen, darüber zu lesen. Und da hat es irgendwie, habe ich Feuer gefangen dafür. Ich habe dann erstmal ein Jahr lang ein Praktikum gemacht auf einem Milchviehbetrieb im Schwarzwald und habe dann in Nürtingen studiert. Und jetzt bin ich seit über 30 Jahren auf meinem eigenen Milchviehbetrieb tätig und ja, arbeite aktiv in der Landwirtschaft und setze mich auch für agrarpolitische Themen ein. Und es ist immer noch so, dass ich sehr brenne für alles.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Das war in kurzen und dürren Worten. Wir werden dann versuchen, aus den dürren Worten noch viel lebendigere Worte zu machen. So eine erste Annäherung an Tanja Holzschuh. Woldemar Mammel. Wolde, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Ein paar Stichworte auch zu dir.
Ja, also grüß Gott miteinander. Ich wollte ursprünglich eigentlich in die Wissenschaft als Biologe, habe Biologie in Tübingen und München studiert, bin dann aber im Schuldienst gelandet, habe 7 Jahre lang die Kinder in Biologie und Chemie zum Abitur geführt, habe aber immer im Hinterkopf gehabt, mich selbstständig zu machen und bin dann 1977 vollends in die Selbstständigkeit gegangen als freier Landwirt, allerdings gleich mit dem Hintergedanken, also nur biologische Landwirtschaft zu betreiben. Und ja, meine Familie, meine Frau damals, die hat auch mitgemacht, allein hätte ich es nicht machen können. Ja, und bin jetzt praktisch seit nächstes Jahr wird es 50 Jahre als Landwirt tätig, mittlerweile als Altenteiler und das größte Unternehmen, was wir gemacht haben, das ist, dass ich mit meinem Sohn eine Erzeugergemeinschaft gegründet habe, die sich um den Linsenanbau auf der Schwäbischen Alb bemüht.
Ich glaube, das ist die große Bekanntheit.
Ja, ja.
Aber das hätte dir wahrscheinlich als Lehrer nicht so eine Bekanntheit gebracht, wie diese Linsengeschichte.
Ich weiß nicht, was man da anstellen muss, um so bekannt zu werden. Ja, also die Erzeugergemeinschaft Alpleise, die wir damals gegründet haben, 2001, die ist also ja durch meinen zweiten Sohn, der sie dann übernommen hat, jetzt der Lutz, der sie führt, ziemlich gewachsen, sodass jetzt so an die 150 Biobauern auf der Schwäbischen Alb hier Linsen anbauen. Und wir versuchen es weit beizubehalten, ja, und vielleicht ist es ein Beitrag zur friedlichen Landnutzung. Vielleicht jetzt sehen wir das noch im Laufe der Sendung.
Ja, das natürlich machen wir das. Jetzt haben wir im Vorgespräch auch noch mal geklärt, dass du nun auch besondere Beziehungen noch mal familiär hast zu einem Gebiet, zu einer Region in Europa, die jetzt besonders kriegsgeschädigt ist. Also ich rede vom Ukraine-Krieg. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Takte zu dieser Geschichte, deinen persönlichen Beziehungen dazu auch noch mal was sagen.
Ja, meine Familie, die stammt aus der südlichen Ukraine, aus dem Butschak. Das ist das südliche Teil von dem früheren Bessarabien, also in der Nähe von Odessa, haben da meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern Landwirtschaft betrieben und diesen, ja, dort diesen Boden bearbeitet. 1812, 13, 14, da sind meine Vorfahren dort hingekommen, sind ursprünglich von Herrenberg ausgewandert. Und ja, das gibt natürlich schon eine ziemliche Verbundenheit. Ich verfolge diese Entwicklungen dort ziemlich, ja, mit viel widersprüchlichen Gefühlen. Frag mich dauernd, was würdest du machen, wenn du noch dort leben würdest? Wie würdest du dich verhalten und so weiter? Und was mich natürlich am meisten auch interessiert, wie wird dort dieser fantastische Boden, der dort ja existiert, diese Schwarzerde, die ja weltweit fast einmalig ist, also ein Viertel des Schwarzerde-Vorkommens weltweit, das liegt in der Ukraine. Wie wird damit umgegangen? Wie ist der auch in Zukunft noch zu nutzen? Also wenn ich solche Aufnahmen anschaue, die so im Internet jeden Tag kommen von den Drohnen, und ich diese Äcker sehe, wie die übersät sind mit Bombentrichtern, mit Schrott, der da umeinander fliegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemals noch ein Mähdrescher ohne weiteres drüber fahren kann. Das kostet ja Monate, Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich, um die Äcker wieder bewirtschaftbar zu machen.
Das ist ja tatsächlich legendär. Schon im zaristischen Russland waren diese Schwarzerdegebiete, was war auch das quasi Ernährungsrückgrat dann später in der Sowjetunion. Also das sind wirklich legendäre Geschichten. Ja. Stichwort auch nochmal, Ernährungssicherheit. Es fällt einem ja auch schwer, jetzt nach dem, was du gerade geschildert hast, über die totale Zerfurchung, Zerstörung dieser Gebiete, da überhaupt diesen Begriff Ernährungssicherheit in den Mund zu nehmen. Und trotzdem muss man das natürlich auch thematisieren, wenn wir über Landwirtschaft und Frieden reden.
Ja, die Ernährungssicherheit ist da natürlich nicht mehr gegeben. Im Grunde genommen ist vor allen Dingen was ganz schwierig ist, das ist die Entminung dieser Gebiete. Man schätzt, dass die Verminung in der Ukraine so groß ist, wie zweimal so groß wie Österreich. Und das wieder zu entminen, das kostet wirklich Jahrzehnte. Also es ist unvorstellbar, was da kaputt gemacht wird. Und das mindert natürlich auch die Produktivität in der Landwirtschaft in der Ukraine ziemlich stark. Und die Ukraine ist ja führend, was zum Beispiel Sonnenblumenöl anbelangt, Getreide, Weizenproduktion oder Raps und ähnliche Produkte, Soja auch. Das sind alles Sachen, die, ja, Mais ganz groß führen. Das sind alles Sachen, die meine Großeltern auch schon angebaut haben dort. Und wo ich immer denke, ja, wenn das nicht mehr dort möglich ist, dann ist die Ernährungssicherheit zum Beispiel in Nordafrika, im Vorderen Orient, einfach nicht mehr da. Und wir haben das ja auch erlebt, wie die Transportfähigkeit und die Transportmöglichkeiten übers Schwarze Meer gekappt gewesen sind, dass dann die Versorgung mit Weizen in vielen Ländern nicht mehr gegeben worden, nicht mehr da war. Das ist natürlich eine globale Auswirkung, die so ein Krieg da nach sich zieht, die man nicht so auf den ersten Blick vermuten kann. Aber die Ukraine ist ein Agrarland, das ein Potenzial hat, ist unvorstellbar groß.
Und ein Rückgrat, also für die globale Ernährungssituation.
Ja, ja, also das mit den Minen ist ein Problem, das zu wenig eigentlich in den ganzen Kriegsberichterstattungen da angesprochen wird. Wie viele Leute da auch ums Leben kommen. Die Farmer sind so verzweifelt dort, also die Bauern, dass sie dann selber anfangen, die Minen auszubuddeln und mit Minensuchgeräten dann irgendwo ein Metallteil finden und dann anfangen zu graben. Nicht wissen, kommt da irgendein Metallteil nur zum Vorschein oder ist da wirklich eine Mine drin? Und viele sind dabei gestorben. Und das ist also kein schöner Tod, beziehungsweise furchtbare Verletzungen, wenn Füße abgerissen werden. Also das, ich stelle mir das immer ganz grauenhaft vor, weil ja, mein Onkel ist im letzten Weltkrieg in Finnland so ums Leben gekommen, dass er auf eine Mine getreten ist und war dann tot, aber hat tagelang erst noch leiden müssen, bevor er hat sterben können.
Ja. Und das ist ja ein globales Problem, weil wir ja viele von diesen Minenhinterlassenschaften ja in unterschiedlichen Kriegsgebieten jetzt haben, ob in Asien, ob hier jetzt auch mittlerweile, wie gesagt, durch die Ukraine mitten in Europa.
Die Ukraine ist das zurzeit am stärksten verminte Land der Welt. Also es gibt keine größere Verminung und dichtere Verminung wie in der Ukraine. Also es ist grauenhaft, was sich da abspielt und ja. Ich weiß nicht, ob man sich überhaupt vorstellen kann, wenn man nicht die Leute direkt vernimmt und ja, hört, was sie darüber erzählen.
Also wenn man bis dato noch nicht gewusst hat, wie eng auch das Verhältnis oder das Thema Frieden und Landwirtschaft zusammenhängt, dann wird es da, glaube ich, nochmal total plastisch. Also wie eng diese Beziehung ist, wie eng dieses Verhältnis ist, wie wichtig es ist, sich genau auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Stichwort nochmal Ernährungssicherheit, Ernährungssituation. Tanja, nochmal ein Stück weg von der Ukraine, zumindest mal vorübergehend. Du arbeitest hier in der Region und Stichwort Ernährungssicherheit ist natürlich auch für uns hier in dieser Republik, in dieser Region ein Thema.
Also man sollte zumindest meinen, dass es ein Thema ist. Ich glaube, es ist allerdings etwas noch sehr klein im Bewusstsein. Und was ich persönlich auch für ein Problem halte und wo ich gerne ein bisschen aufrütteln möchte. Also zum einen haben wir wirklich dieses Höfesterben, also die Bauernhöfe werden bei uns immer drastisch weniger. Wir hatten um 1970 herum noch 1 Million Bauernhöfe. Jetzt sind wir noch bei 250.000 ungefähr. Und nach Prognosen haben wir bis 2040 noch 100.000. Und man muss sich das einfach vorstellen, wenn ich noch einen Hof in der Nähe habe, dann habe ich auch noch eine gewisse Sicherheit. Also Höfe in der Umgebung, die Ackerbau und Viehzucht betreiben, die bieten eine größere Sicherheit für die regionale Versorgung.
Ja, wir haben das ja auch in den Corona-Zeiten gesehen.
Ja, genau.
Also,
und das,
diese schlicht dann
genau, diese Lebensmittel stehen dann auch in Krisenzeiten zur Verfügung. Und wir haben das noch nicht oft erlebt, aber in Corona-Zeiten haben wir es dann doch mal eindrücklich erlebt. Plötzlich sind die globalen Lieferketten ausgefallen, Futtermittel wurden nicht mehr so transportiert und plötzlich waren die Regale leer. Und ich glaube, wir waren alle sehr geschockt, also das auch mal wirklich live zu erleben.
Die Direktvermarktung hat floriert, wie verrückt.
Die Direktvermarktung hat floriert und es haben die Menschen wirklich die Produkte quasi aus der Hand gerissen. Und ich habe in der Zeit dann immer gedacht, ja gut, dass wir noch da sind. Also und mit wir habe ich jetzt nicht nur uns als Bauernhof gemeint, sondern uns Bauern im Allgemeinen. Alle Landwirte haben das so empfunden, dass sie auch in der Zeit eine Wertschätzung erfahren haben, die sie sonst sehr vermisst haben. Ja, also das ist wirklich ein wichtiges Thema, dass man sich auch klar macht, es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Teller immer voll sind, dass unsere Regale voll sind, dass wir immer alles verfügbar haben. Und es ist eigentlich etwas sehr, sehr Zerbrechliches.
Und wir haben es ja nun auch tatsächlich nochmal zurück wollte zu dir und zu der Ukraine-Thematik, die dich ja auch familiär nochmal ganz anders erfasst. Aber wie schnell tatsächlich Lieferketten, das ist viel zu abstrakt, glaube ich, zu sagen, Lieferketten, aber wie auch so Ernährungssituationen globaler Art plötzlich zusammenbrechen, plötzlich völlig in Frage gestellt sind. Und also da sieht man, glaube ich, wie plastisch das auch dann wird bei dem Thema Krieg und Frieden im wahrsten Sinne des Wortes und Landwirtschaft.
Ja, also in der Corona-Situation, da hat man ja gesehen, wie dann plötzlich das Öl weg war. Und die Ukraine ist der größte Sonnenblumenölproduzent. Und das sind ja riesige Felder mit Sonnenblumen. Das ist ja so typisch für die Ukraine. So stellt man sich die Ukraine vor. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn der Transport nicht mehr funktioniert, dann stehen wir da, obwohl es so nahe eigentlich ist und trotzdem so weit weg dann. Denke, es muss nicht immer so schnell, so nahe unbedingt sein. Es kann auch mal weiter weg sein. Also diese ich habe da noch eine andere Geschichte. Diese Linsenproduktion, die wir hier aufgebaut haben in Lauterach, die hat ja eine Entsprechung in Nordamerika, in Kanada, und die da hatten wir so eine kleine Auseinandersetzung. Also das war kein Krieg, aber...
Du hast das mal dann so genannt.
Ich habe das so genannt.
Den Titel gegeben, der Linsenkrieg.
Der Linsenkrieg,
genau. Den internationalen, den transatlantischen Linsenkrieg, ja. Und zwar ging es darum, um Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, speziell Glyphosat, was in Linsen aus Kanada in sehr hohem Maß zutage gekommen ist, dass da sehr viel sehr hohe Rückstände vorhanden sind. Und wir wurden verdächtigt, dass das unsere Linsen sind, und darum habe ich mich natürlich da intensiv damit beschäftigt und dann rausgefunden, ja, das sind ja also doch Gott sei Dank die Linsen aus Nordamerika, und die Herkunft von diesen Rückständen, das war dann doch interessant. Ist dann aufgedeckt worden, dass die Farmer dort kurz vor der Ernte die Linsen einfach abspritzen. Das heißt, die Linsenernte ist ziemlich schwierig, auch dort, indem die Linsen einfach nicht gleichmäßig abreifen. Unten sind sie schon überreif, oben blühen sie noch, und dazwischen alle Entwicklungsstadien. Und so grüne Hülsen, die kann man nicht verwerten so richtig. Am besten, man lässt sie nachreifen, man kann sie trocknen lassen. Wir trocknen sie künstlich mit Warmluft hier. Und die Farmer dort haben gemerkt, man kann die mit Glyphosat abspritzen, also spritzen, und dann sterben die Pflanzen ab und die Linsen sind alle trocken. Und das ist natürlich eine elegante Methode, und die hat sich so durchgesetzt und wird dort so stark praktiziert, dass man sich fast nicht mehr anders vorstellen kann. Zumindest im konventionellen Bereich, im biologischen Bereich ist es natürlich nicht erlaubt, sowas. Aber die Rückstände sind dann 2011 eigentlich schon, ja, hier doch aufgefallen bei Kontrollen, dass hier unheimlich hohe Rückstände an Glyphosat in den Linsen vorgekommen ist, und man wusste nicht, woher die stammen, und man hat dann herausgefunden, dass ja die Farmer dort kurz vor der Ernte die einfach künstlich reifen lassen. Die Linse hat halt die Eigenschaft, dass sie nicht gleichmäßig abreift, und oben hat's noch, blühen sie noch, und unten, wie gesagt, schon Überreife. Und das kann man insgesamt dann abreifen lassen, indem man sie einfach totspritzt, ja.
Das ist eine Form von Krieg. Krieg gegen die Natur, gegen natürliche Grundlagen. Also in jeder Hinsicht, von daher Linsenkrieg, wie du gesagt hast, transatlantischer Linsenkrieg, An- und Abführungszeichen, ist schon auch etwas für das Verhältnis, in dem wir heute produzieren, in der heute tatsächlich Produktion betrieben wird. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir jetzt doch noch mal so langsam eine Musik einspielen. Aber Tanja, du wolltest vorher noch was sagen.
Ja, weil ich glaube, dieser Aspekt ist noch wichtig, wollte, dass du uns den noch ganz kurz berichtest, weil es ja dann tatsächlich eine politische Entscheidung war, diesen Grenzwert für Glyphosat praktisch bei uns so weit hochzusetzen, dass dann die Einfuhren überhaupt möglich waren. Das hat dann letztendlich dazu geführt, dass es für uns ein Problem wurde.
Die Einfuhr ist, wie das hier durch Kontrollen zustande aufgedeckt worden ist, diesen hohen Rückstandswerte. Die Einfuhr wurde gestoppt und die Produzenten in Kanada und Nordamerika mussten sich überlegen, wie sie dieses Problem lösen. Und die eleganteste Lösung war natürlich die, dass man auf die EFSA, die Europäische Kontrollbehörde, hier eingewirkt hat, diesen Wert raufzusetzen. Also der wurde von 0,1 ppm, also Part per Million, rauf auf 10 Parts per M, also ums Hundertfache dann raufgesetzt. Das war diese intensive Arbeit der Verbände in Zusammenarbeit mit der Firma Monsanto, dass dieser Wert auf das Hundertfache hochgejubelt worden ist, kann man sagen. Und dadurch niemand mehr dort in Nordamerika ein Problem hatte, Glyphosat, also dieses Roundup.
Dabei noch unter den Grenzwerten zu bleiben.
Ja, ja.
Genau.
Und das ist eine tolle Leistung gewesen. Die Farmer waren glücklich und konnten wieder exportieren und das Mittel weiter anwenden. Es gäbe auch noch andere Mittel, aber dieses Mittel wollten sie einfach beibehalten.
Das ist ja nur wirklich ein eklatantes Beispiel, aber ein Beispiel, wie auch Lobbyarbeit letztendlich dann eingreift und tatsächlich dann wirksam ist. Also das ist wirklich so eine Geschichte. Wir werden ja nachher nochmal über das neue Freihandelsabkommen reden, über das Mercosur-Abkommen der Europäischen Union mit Teilen von Ländern in Südamerika. Und da taucht ja dieses Thema Pflanzenschutzmittel, da taucht all diese Chemikalien auch erneut auf. Jetzt würde ich aber gerne tatsächlich dazu übergehen, Tanja, nachdem wir so viel über Kriege und logischerweise bei dem Thema Landwirtschaft und Krieg und Frieden geredet haben. Jetzt würde ich ganz gerne dich bitten, weil das auch ein Wunsch von dir war in der Vorbesprechung, Hubert von Geusern, uns da kurz zu sagen, um was es bei ihm in diesem Lied jetzt geht.
Ja, das Lied heißt Brenne duat gut, das ist österreichisch. Das heißt, brennen tut es gut oder würde es gut. Und es geht um das Geld, das eigentlich sehr gut zum Verbrennen geeignet wäre. Und Hubert von Geusern hat sich zu diesem Lied entschieden, weil es ihn wirklich unheimlich geärgert hat, dass es zu einer gewissen Zeit aufkam, dass wir Lebensmittel verbrannt haben, dass wir das als Brennstoff eingesetzt haben. Und er hat das eben zum Anlass genommen, vielleicht auch auf viele Missstände aufmerksam zu machen in seinem Lied. Aber der Refrain, den man vielleicht jetzt nicht auf Anhieb sofort so gut versteht, weil es doch sehr intensives Österreichisch ist, das er da singt. Er singt eben davon, jeder weiß, dass das Geld nicht auf der Wiese wächst, aber brennen würde es gut. Aber verbrennen tun wir den Weizen und die Rüben und den Kukuruz, das ist der Mais.
Der Mais.
Und wenn wir dann so weitermachen, brennt der Hut, also das, was halt beinhaltet, dann bringen wir unsere Erde zum Einstürzen, vielleicht auch unsere eigene Ernährung. Und das ist ein tolles Lied. Es hat eigentlich, viele Radiosender haben gesagt, sie spielen das gar nicht, das war ihnen viel zu kritisch, sozialkritisch. Aber es ist auf den Festen sehr gut angekommen, weil es auch so eine tolle Partymusik hat und so ist es dann doch eben zu einer großen Bekanntheit gekommen.
Dann wollen wir doch da mal reinhören. Und erkennbar. Hubert von Goisern, Brenner tut's gut. Wir sind hier in der Dezemberausgabe von Peace on Air, dem Ulmer Friedensradio bei Radio CFM, haben zwei Studiogäste, Tanja Holzschuh und Woldemar Mammel. Und Molde, wir hatten es kurz von, auch ein bisschen länger, nicht nur ganz kurz, zu Recht, aber ein bisschen länger, von dieser, du hast es genannt, den transatlantischen Linsenkrieg. Das Stichwort nochmal Glyphosat, wie man versucht, mit Chemikalien die Produktion zu verbilligen, damit eine ganz andere, natürlich auch internationale Konkurrenz Vorteil hat. Ich glaube, das sollten wir noch mal ganz kurz, bevor wir zum Mercosur-Abkommen, dem neuen Abkommen der Europäischen Union mit Teilen Lateinamerikas, Südamerikas, sollten wir das noch mal ein bisschen näher untersuchen.
Ja, es dreht sich eigentlich darum, dass man diese schwierige Pflanze, dieses Linsenpflänzchen, einfach nicht so richtig in der Hand hat. Das reift so ungleichmäßig ab und hat noch viele grüne Bestandteile. In der Spitze blüht es auch noch und unten sind sie schon überreif. Und da ist es natürlich heutzutage mit der heutigen Agrarchemie sehr elegant, die kurz vor der Ernte, so 7 Tage vor der Ernte, mit Glyphosat, also mit Roundup, abzuspritzen, wie man so sagt, reif zu spritzen. Das heißt, die Pflanzen sterben ab und sind dann mehr oder weniger trocken. Und das, und man braucht sie nicht mehr, so wie wir das machen, mit Warmluft nachbehandeln und trocknen. Das ist unser größtes Problem eigentlich immer in der Ernte, dass man die sehr schnell trocknen muss. Und das hat dazu geführt, dass das natürlich so eine, in Anführungsstrichen, elegante Anbaumethode ist und Erntemethode ist, die aber natürlich dazu führt, dass es sehr hohe Rückstandswerte hat. Und diese Rückstandswerte waren so hoch, dass eigentlich die europäischen Rückstandswerte völlig überschritten gewesen sind. Und die Anbauverbände in Nordamerika, also in Kanada und USA, haben das in Zusammenarbeit mit der Firma Monsanto fertiggebracht, innerhalb eines Jahres die Behörde hier in Brüssel, die Europäische Sicherheitsbehörde für die Ernährungssicherheit, die EFSA, dazu zu bringen, diese Werte auf das 100-fache hochzusetzen, also von 0,1 ppm auf 100, auf 10 ppm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass so kleine Linsenanbaugebiete hier, die noch in Europa existiert haben, zum Beispiel auf griechischen Inseln oder auf italienischen Inseln, also im Mittelmeergebiet zum Beispiel, dass die natürlich keine Chance mehr hatten, gegen diese Übermacht zu konkurrieren, die da von Nordamerika kam, weil diese billig produzierten Linsen, die keine Trocknung mehr zusätzlich benötigten, sondern chemisch getrocknet gewesen sind, dass die dann so günstig waren, dass so kleine Anbaugebiete finanziell da nicht mehr mithalten konnten und die dann praktisch aufgeben mussten. Das sind eine Bekannte hat mir erzählt, sie war da auf einer griechischen Insel und da gab es noch 1-2 Tage lang einheimische Linsen zum Preis von um die 10 Euro das Kilo. Und dann plötzlich am nächsten Tag kostete das Kilo nur noch 4 Euro oder sowas. Und also weniger als die Hälfte. Und das waren dann Linsen aus Kanada.
Und wir hatten ja hier durchaus eine breite Debatte über den Glyphosateinsatz. Ist noch nicht gar nicht so wahnsinnig lange her. Und es zeigt nur wieder mal, wer sich ein bisschen mit der Europäischen Union beschäftigt hat, mit den Brüsseler Verhältnissen, weiß, dass es eine enorme Lobbydichte, um das mal so zu nennen, ja, wirklich buchstäblich an allen dort Akteuren hängen. 25.000 Lobbygruppen. Es ist wirklich unglaublich, mit welcher Dichte hier gearbeitet wird und wie erfolgreich auch dort, also erfolgreich kann man auch nur in An- und Abführungsstriche setzen, ja, genau, dann diese Lobbyarbeit funktioniert. Und auf einer gewissen Art und Weise erleben wir das bei der neuesten Geschichte hier nun auch wieder, nämlich dem sogenannten Mercosur-Abkommen, das über viele, viele Jahre behandelt worden ist, verhandelt worden ist. Ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und Teilen Südamerikas. Tanja, du hast dich damit beschäftigt und mit dem Aspekt jetzt auch unserer heutigen Sendung, nämlich über Landwirtschaft und Frieden miteinander zu reden.
Ja, ich möchte sehr gern das Mercosur-Abkommen vorstellen. Vorher möchte ich aber noch mal einen Satz loswerden zu dem Lied, das wir gerade gehört haben, weil ich dachte,
Ruhe von Geusern.
Ja, das ist einfach so eine wuchtige und energievolle Art, auch mal Probleme anzusprechen. Und also wenn ich Künstler wäre, dann würde ich das so machen, wenn ich singen könnte und das in die Partymeile tragen. Das finde ich sehr, sehr positiv und sehr stark eben. Ja, das Mercosur-Abkommen ist im Grunde das aktuelle Thema, wie von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, von dem transatlantischen Linsenkrieg. Im Moment haben wir das größte Freihandelsabkommen weltweit, das jetzt auch tatsächlich unterzeichnet wurde von Ursula von der Leyen. Es ist zwar noch nicht durchs Europaparlament durch, aber es ist sehr schwierig, es noch aufzuhalten. Betroffen sind 780 Millionen Menschen, einerseits in Europa und den südamerikanischen Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Und dieses Abkommen ist seit 25 Jahren in Verhandlungen. Und es ist ein einziges Tauziehen seither. Ich habe vor kurzem einen Bericht nochmal angeschaut von Monitor vor 5 Jahren. Und da wurden genau dieselben Probleme angesprochen, die auch jetzt noch nach wie vor genauso relevant sind. Aber erstmal, worum geht es überhaupt? Es geht um den Abbau von Zöllen und damit einhergehende Ausweitung der gegenseitigen Belieferungen.
Klassisches Freihandelsabkommen. Zunächst
genau.
Mal auf erste Höhe.
Das hört sich auch erstmal gut an. Europa möchte einerseits mehr Industriegüter exportieren, also Autos, Maschinen, Chemikalien. Hier insbesondere auch Pflanzenschutzmittel. Die Mercosur-Staaten andererseits setzen auf eine Ausweitung der Exporte von Agrargütern. Hier insbesondere Rindfleisch, Geflügel, Soja, Zucker und Ethanol. Was ist jetzt das Problem daran? Durch den vergrößerten Import von Rindfleisch wird der europäische Markt unter Druck gesetzt. Die Preise werden sinken, denn die Mercosur-Staaten können billiger produzieren. Warum können sie billiger produzieren? Kommen wir gleich drauf. Durch den Preisverfall werden bei uns noch mehr Höfe aufgeben müssen. Da kommen wir wieder auf das Stichwort Ernährungssouveränität, Sicherheit bei uns. Da es keine Kennzeichnung geben wird, haben die Verbraucher auch keine Möglichkeit zu erkennen, woher das günstige Fleisch kommt. Als Verbraucher sollte man aber wissen, dass zum Beispiel in Brasilien 8-mal so viel Pestizide eingesetzt werden wie bei uns. Und darüber hinaus massenhaft Wirkstoffe zum Einsatz kommen, welche bei uns verboten sind. Zum Teil schon seit Jahren. Also diesen Aspekt muss man sich wirklich mal vergegenwärtigen. Wir produzieren hier Agrargifte, die bei uns im Einsatz verboten sind. Exportieren die nach Südamerika, dort werden sie eingesetzt und kommen dann in den Produkten wieder zu uns, aber nicht gekennzeichnet, sondern nur billig.
Unbeschreiblich.
Die Tiere, die dort gemästet werden, werden mit Hormonen gefüttert, damit sie schneller wachsen. Auch das ist bei uns verboten. Es kommen also Lebensmittel zu uns, die unter Produktionsbedingungen entstanden sind, die wir ablehnen. Gleichzeitig kommt zu der Angst, mit Billigwaren konkurrieren zu müssen und dabei zu verlieren, eine große Empörung dazu bei uns Landwirten. Seit Jahren werden wir mit immer strengeren Vorschriften überzogen. Wir sollen umweltfreundlicher werden, wir sollen unsere Tiere besser halten, wir sollen Arbeitnehmern einen ordentlichen Lohn zahlen. Das ist alles prinzipiell okay. Nur darf man dabei nicht vergessen, dass es die Politik war, die uns über Jahrzehnte genau diese spezialisierte Landwirtschaft aufgedrückt hat. Also sowohl in den Schulen als auch in den Medien. Es hieß ja immer, wir sollen genau so sein, wir sollen genau so wirtschaften. Dahingegen war der ökologische Landbau lange Zeit belächelt als Nischenprodukt oder als Nische für ein paar wenige Landwirte. Und nun den Landwirten, die genau das gemacht haben, was ihnen geraten wurde, vorzuwerfen, sie seien Umweltsünder und Tierquäler und gleichzeitig Produkte hereinzulassen auf den Markt, die noch viel unter viel schädlicheren Bedingungen produziert wurden, ist paradox und widersinnig und erzeugt natürlich auch Widerspruch. Auf der anderen Seite der Welt passiert aber ein noch größeres Unheil, also in den südamerikanischen Staaten wird für den Anbau von Soja noch mehr Regenwald gerodet. Es werden indigene Völker vertrieben. Es werden auf gigantischen Flächen per Flugzeug Agrargifte versprüht. Rücksichtslos, brutal über die Siedlungen der dort lebenden Menschen. Greenpeace hat dazu eine Dokumentation gemacht, die sehr aufrüttelnd ist, wenn man tatsächlich dann auch sieht, was mit den indigenen Völkern passiert. Es werden Lebensgrundlagen für Profitgier zerstört und unser aller Lebensgrundlage, der Urwald als wichtigster CO2-Speicher und Klimaregulator, wird weiter zerstört. Das sind zwar Dinge, die auch bisher stattgefunden haben, aber durch das Mercosur-Abkommen wird es nicht eingeschränkt, sondern es wird geradezu befeuert. Es gibt inzwischen Zusatzvereinbarungen in diesem Abkommen. Die Politiker sagen, ja, wir haben ja jetzt Zusatzvereinbarungen hineingeschrieben, die Menschenrechte achten sollen und die Lebensgrundlagen schützen sollen und auch die Urwaldabholzung eindämmen sollen. Aber diese Zusatzvereinbarungen wurden juristisch überprüft. Da hat das Umweltinstitut ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben. Und die kommen zu dem Schluss, dass das überhaupt gar keine Auswirkungen hat, weil es nicht rechtsbindend ist. Also es kann weder kontrolliert werden, noch steht da irgendwelche Sanktionen drin. Also es ist nur, sind nur leere Worte.
Und Paraguay galt ja jetzt schon die ganze Zeit als sogenannte Soja-Republik. Das gilt in hohem Maße ja auch wiederum für Teile Argentiniens, für Teile Brasiliens, also wo massive Rodungen stattfinden zugunsten der Sojaproduktion, was dann hier wiederum als billiges Futtermittel oder billigeres Futtermittel eingesetzt wird. Also es ist ein Kreislauf, der auch in Lateinamerika, auch in diesen Staaten durchaus von Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr stark bekämpft worden ist.
Ja, es gibt...
Und wir haben jetzt, ich glaube am 6. Dezember war es, also noch dieser Tage im Prinzip, dass Ursula von der Leyen nach Montevideo geflogen ist, nach Uruguay geflogen ist und dieses Abkommen jetzt unterzeichnet hat. Und man kann ja davon ausgehen, Tanja, dass es auch durch das Europäische Parlament wohl gehen wird.
Es gibt Widerstand in Europa, und zwar vor allen voran in Frankreich und in Polen, aber es gibt auch noch einige andere Länder, die Widerstand leisten, Niederlande, Österreich, Irland und eventuell Italien. Es ist, besteht noch eine kleine Chance, dass es zu einer, Sperrminorität kommen könnte. Aber es gibt schon jetzt Gerüchte, dass dies auch versucht wird, zu umgehen, indem man das Abkommen jetzt aufspaltet. Das sind so juristische Klüngeleien.
Wir haben das ja gesehen bei der großen Debatte vor einigen Jahren um TTIP, also um das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, wie stark dann auch hier natürlich eingesetzt wird, wie Druck ausgeübt wird, wie all diese Geschichten dann noch durch die Parlamente, selbst bei einer Ablehnung. Wir haben das ja bei TTIP gehabt, ich glaube Irland war ablehnend und dennoch, wenn es nicht damals von den USA... Donald Trump.
Ja, das ist
ausgerechnet
schon
Donald Trump derjenige gewesen wäre, der das verhindert hat. Das hätten wir ja mal nie für möglich gehalten. Also hätten wir das heute längst in Kraft gesetzt. Und auch da ist die Transparenz gleich null gewesen. Also was wirklich die öffentliche Wahrnehmung von all diesen Geschichten angeht.
Ja. Und ich meine, man muss sich das wirklich mal vergegenwärtigen. Und am eindrücklichsten ist es natürlich, wenn man sich dazu mal Bilder anschaut in Filmen. Wenn man tatsächlich sieht, wie Urwald abgeholzt wird, dann wird da Soja angebaut im großen Stil. Und das Allerschlimmste ist, dass dieses Soja zu 95% gentechnisch verändert ist.
So ist das.
Diese gentechnische Veränderung ist rein eine Herbizidtoleranz gegen Glyphosat. Das bedeutet, dass die Sojapflanze es akzeptiert, wenn man sie mit Glyphosat übersprüht. Und alles andere drumherum stirbt ab.
Ja.
Und dadurch, dass es so einfach funktioniert, wird es so flächendeckend gemacht, es wird sogar mit Flugzeugen, werden diese Flächen übersprüht und die Völker, die vertrieben wurden, die leben am Rand dieser Flächen, die sind diesem Abdrift ausgesetzt. Es gibt da auch Studien darüber, wie krank diese Menschen dann sind. Die haben keine Chance und das ist also wirklich ein Krieg.
Das ist ein Krieg.
Das ist ein Krieg gegen die Natur, das ist aber auch ein Krieg gegen diese Menschen dort.
Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir spielen jetzt noch mal eine Musik, machen mal zur Abwechslung einen Instrumentaltitel Cavatina und reden dann die letzte Viertelstunde noch mal zu unserem Thema weiter. Wir Wir sind hier bei der Dezemberausgabe von Peace on Air, haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Wollte mal mit dir nochmal auch das ein oder andere Thema, wir hatten es gerade von Mercosur, dem Abkommen der Europäischen Union mit einigen Staaten Lateinamerikas, Südamerikas. Aber es gibt noch eine Geschichte, die für dich jetzt nochmal ganz wichtig ist, für uns alle nochmal ganz wichtig ist.
Ja, wir bauen ja die Linsen an in unserer Erzeugergemeinschaft mit verschiedenen Stützfrüchten als Mischkultur, als Mischfrucht, also entweder mit Gerste, mit Hafer oder seit 10, 20 Jahren schon mit Leindotter. Mhm. Das ist eine alte Ölpflanze, die schon die Kelten hier benutzt haben, also auf der Heuneburg zum Beispiel kann man sie nachweisen, dass diese schon benutzt haben. Und die hat ein wunderbar schönes Ölsäuremuster, also mit hoch ungesättigten Fettsäuren. Diese Omega-3-Fettsäuren sind da in großem Maß vorhanden, also vergleichbar mit dem Leinöl. Also es ist eine andere Pflanze wie Leinöl, der Leindotter. Und ausgesprochen genau diesen Leindotter haben sich Genetiker in den USA vorgenommen, um ihn so dieses Ölsäuremuster so zu verändern, dass es länger haltbar ist, also dass diese hoch ungesättigten Fettsäuren rausfliegen und man dann mehr gesättigte Fettsäuren hat und es dann länger haltbar ist und man dieses Öl als Sprit zum Antrieb von Motoren besser nutzen kann. Man hat da an die 18 Veränderungen in dem Genom von dieser Pflanze vornehmen müssen und hat jetzt also eine Pflanze, die Öl liefert, das nicht so schnell ranzig wird und das man gut als Sprit zum Antrieb von Motoren nutzen kann. Das ist genau das, was wir ja nicht wollen. Wir wollen das als Nahrungspflanze mit diesen speziellen Omega-3-Fettsäuren weiter behalten und wir befürchten nun, dass unter Umständen durch Verunreinigungen diese Pflanze hier rüberkommt über den Atlantik. Also es ist wieder so ein transatlantischer Kampf um Saatgut, um Ernährung. Das beschäftigt uns schon ziemlich stark, weil wir stolz drauf sind, diese Pflanze als Stütze für diese feinen Linsenpflanzen da entdeckt zu haben und anzubauen und den Verbrauchern zu geben. Es ist eine bessere Wertschöpfung vom Acker, die wir da auch erreichen.
Ja, Wulde, und ganz kurz noch, möchte ich noch kurz einwerfen. Das ist ja auch wirklich fantastisch. Wir bauen ja die Linsen zusammen, entweder mit der Stützfrucht Hafer oder Gerste an. Und dann kommt noch der Leindotter dazu, der perfekt auch von der Artenvielfalt noch reinpasst. Und alle drei Pflanzen stehen gemeinsam auf einem Acker und alle drei Pflanzen können wunderbar unsere Ernährung bedienen.
Ja, es ist also fantastisch eigentlich, weil man was anbaut, was auch einem als Bauer irgendwie zufriedenstellt, weil es irgendwie sinnvoll ist, nicht nur irgendeine Begrünung oder sonst was, sondern das ist was für die Ernährung der Menschen wirklich fantastisch ist und ein tolles Produkt ergibt. Und das macht uns ja auch so zufrieden mit dem, was wir treiben auf dem Acker.
Ja, genau. Und es ist schön, etwas anzubauen, mit dem man glücklich ist.
Dann bleiben wir doch bei diesem wunderbaren Motto, können es auch dahin nochmal transformieren, mit den Schwertern zu Pflugscharen. Das war ja das berühmte Motto auch der Friedensbewegung. Ja. Und ich glaube, man kann es auch auf diese Art und Weise nochmal tatsächlich ins Spiel bringen. Auch das kann man nur sagen, weg aus dieser ganzen gentechnischen Manipulation, weg von diesen ganzen Monokulturen, also all diese Geschichten, die ja dazu beigetragen haben, wirklich einen Krieg gegen Menschen auch zu führen. Also wenn man den Blick nach Lateinamerika richtet, weil wir es gerade vom Mercosur-Abkommen hatten, dort findet auch tatsächlich ein Krieg gegen die indigene Bevölkerung, gegen die Kleinproduzenten statt, von den Großproduzenten, von den Agro-Business-Leuten. Und jetzt würde ich dich doch bitten, nochmal zum Schluss, damit wir tatsächlich auch nochmal nicht nur in der Verzweiflung enden, sondern durchaus auch eine positive Grundstimmung noch mal mitnehmen, so kurz vor Weihnachten, aber unabhängig von Weihnachten. Wir brauchen auch noch mal ein paar positive Geschichten. Du bist ja sozusagen die Inkarnation, die Verkörperung auch der Alplinsen. Wie du dazu gekommen bist, wie sich das jetzt wieder reproduziert hat, wie es wieder möglich ist, tatsächlich im Ulmer Weltladen und woanders Alplinsen zu bekommen. Ja, das musst du uns jetzt schon nochmal erzählen.
Wir sind nicht nach Bethlehem gezogen, wir sind nach St. Petersburg. Ich habe mich jetzt auch
gewundert.
Nach St. Petersburg, nach Russland, weil ja zu meiner Überraschung, das hatte ich vorher auch nicht gewusst, dass dort die dritt- oder viertgrößte Genbank der Welt ist und die Linsen, diese spezielle Sorten, Spätalblinse Nummer 1 und 2, die wir ja jahrzehntelang gesucht haben. Und
die sind hier nicht mehr angebaut
worden.
Nein,
die sind und so völlig verschwunden gewesen, dass keiner sie hier hatte. Auch die Deutsche Genbank hatte sie nicht in ihrem Repertoire. Und dort hat dann ein Freund von mir sie entdeckt, der spezialisiert war so als Sortendetektiv. Ja. Und der hat dann gesagt, ja, er hat sie dort entdeckt und tatsächlich sind die dort erhalten geblieben, sind die dort konserviert worden und sie haben sogar gekeimt, die Proben, die wir bekommen haben, und wir bauen die jetzt ja schon seit 2009 praktisch schon auf dem Acker an und verkaufen die auch dann jetzt schon die bisschen größere Alblinse 1 und die kleinere Alblinse 2, die früher hier von dem Fritz Späth gezüchtet worden sind und eigentlich die ursprünglichen Linsen von der Schwäbischen Alb darstellen.
Ja, ja. Und diese Geschichte, die war wirklich so schön, wie ihr dann als Delegation auch wirklich nach St. Petersburg gereist seid, mit Slow Food auch im Gepäck. Und ihr hättet euch diese kleinen winzigen Linsenpäckchen auch einfach schicken lassen können und Danke sagen, mehr nicht. Aber ihr habt gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen das richtig feierlich und ihr seid dahin. Du bist sogar ins Flugzeug gestiegen extra dafür.
Ja, was ich eigentlich nie wollte, aber...
Aber das hat natürlich auch für die Mitarbeiter dieses Instituts ihre Arbeit mal so richtig geehrt und wertgeschätzt. Und es war wirklich ein Akt der Völkerversöhnung, also Verständigung, sage ich mal. Das war einfach etwas richtig Schönes.
Ja, die russischen Wissenschaftler dort, die waren völlig überrascht, dass da 10 Bauern von der Alp kommen, die einfach nur Danke sagen wollen und nicht 1000 Sorten einheimsen wollen und dann Tschüss sagen, sondern wir haben richtig zusammen gefeiert. Wir haben einen ganzen Koffer voll mit Leinserbrot mitgenommen und mit sonst und Brotbier moscht. Und die waren also völlig geplättelt und wir natürlich auch von der Freundlichkeit und von dieser das, die wir nicht erwartet hatten, weil wir natürlich immer so im Hinterkopf hatten, diese Stadt ist 900 Tage von der deutschen Wehrmacht belagert gewesen.
St. Petersburg, damals noch Leningrad.
Ja, damals noch Leningrad und 1 Million Leute ist da fast umgekommen. Ja. Und das war unglaublich, wie mit welcher Herzlichkeit wir da trotzdem empfangen worden sind. Und dieses Erlebnis, das werden wir natürlich nicht so schnell vergessen. Und das war wirklich umwerfend. Und davon zehren wir eigentlich immer noch. Und die Linsen, die wir da bekommen haben, die bauen wir jetzt schon auf vielen Hektar an. Ich weiß nicht genau, wie viel, 100, 200. Mein Sohn weiß es besser wahrscheinlich. Und das macht natürlich unheimlich Spaß, weil es ein seltenes Beispiel ist, wie aus einer Genbank, aus dieser Saatgutbank raus, eine Sorte wieder in den freien Anbau, in den Anbau geführt hat. Da gibt es nicht viele Beispiele, so wie wir das nachträglich dann gesehen haben. Und da sind wir natürlich auch stolz drauf, ja.
Ich glaube, besser könnte man es gar nicht schließen. Und da können wir wirklich alle miteinander sehr stolz drauf sein, dass das auf diese Art und Weise möglich war, dass wir mittlerweile auf der Alp Linsen haben, dieser Art. Ich finde, das ist nochmal eine wunderbare Geschichte, auch um dieses Thema Frieden und Landwirtschaft tatsächlich nochmal zu runden. Auch nochmal, damit ist nicht alles gut, aber es ist ein kleines, alltägliches Beispiel, gerade hier auch aus der Region, wie man auch wirklich friedfertig und friedlich miteinander umgehen kann, wenn man voneinander profitieren kann. Also ich finde es ganz wunderbar. Von daher nochmal vielen herzlichen Dank an euch beide, an Tanja Holzschuh und an Woldemar Mammel. Und vielen Dank, Reinhold, dass du die Hebel, die Regler, ohne dass wir es zumindest gemerkt haben, ohne Panne bedient hast. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Dank.
Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein, dienstags um 17 Uhr bei Radio Free FM.
Sendung verpasst, Ulmer Friedenspodcast und mehr Infos bei www.friedensredaktion-ulm.de.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio 4FM.